Ich lese jetzt den Predigttext aus Lukas 6, die Verse 27 bis 35 von Roland Werner aus Das Buch. Aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich, begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Halte dem, der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Behandelt die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Denn wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht denn dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht denn dann eure besondere Leistung? Denn genau das tun ja auch die, die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist daran schon so besonders? Denn selbst die, die Gottes Gesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Handelt stattdessen so. Erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Verleiht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen. Denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen.
Ich bete. Ja, das sind schon Worte, du guter Gott, die uns herausfordern, die du uns, Jesus, gesagt hast, die du damals deinen Jüngern, den Menschen, die dir nachfolgten, die von dir lernen wollten, die dich wertschätzen, ja, die dich liebten, die du ihnen gesagt hast. Worte, die uns vielleicht innerlich aufmaulen lassen. So kann das doch nicht gut gehen, das funktioniert nicht. Und zugleich doch auch vielleicht eine Sehnsucht in uns berühren. Ja, möge es doch gelingen, dass wir so lebten. Möge doch so ein anderer Drive in diese Welt kommen. Nicht mehr so dieses, wie du mir, so ich dir. Und jeder versucht noch ein wenig obendrauf zu legen und eben zu obsiegen über die anderen, das größte Stück vom Kuchen abzubekommen, niemals nachgeben, immer Recht behalten. Herr, danke für diese Worte. Danke, dass sie uns nachdenklich machen, aber danke, dass du uns beim Nachdenken nicht alleine lässt, sondern dass dein guter Geist uns aufschließen will, wie das gelingen kann und was es bewirken kann. So segne du jetzt unser Reden und Hören. Rede du zu uns. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Johann Peter Hebel erzählt: In einem edelmännischen Dorf trifft ein Bauer den Herrn Schulmeister im Felde an. Ist's noch euer Ernst, Herr Schulmeister, was ihr gestern den Kindern zergliedert habt? So dich jemand schlägt auf deinen rechten Backen, dem biete auch den anderen da? Der Herr Schulmeister sagt, ich kann nichts davon und ich kann nichts dazu tun. Es steht im Evangelium. Also gab ihm der Bauer eine Ohrfeige und die andere auch, denn er hatte schon lange einen Verdruss auf ihn. In dem reitet in einiger Entfernung der Edelmann vorbei und sein Jäger. Schau doch nach, Josef, was die zwei dort miteinander haben. Als Josef kommt, gibt der Schulmeister, der ein starker Mann war, dem Bauern auch zwei Ohrfeigen und sagte, es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Ein vollgerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. Und zu dem letzten Sprüchlein gab er ihm noch ein halbes Dutzend drein. Da kam der Josef zu seinem Herrn zurück und sagte, es hat nichts zu bedeuten, gnädiger Herr, Sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. Merke, man muss die Heilige Schrift nicht auslegen, wenn man es nicht versteht, am allerwenigsten so. Denn der Edelmann ließ den Bauern noch am selbigen Tage in den Turm werfen auf 6 Tage. Und dem Herrn Schulmeister, der mehr Verstand und Respekt vor der Bibel hätte haben sollen, gab er, als die Winterschule zu Ende war, den Abschied. Soweit Johann Peter Hebel. Verstehen wir's? Wie legen wir Jesu Gebot der Feindesliebe aus? Nun, so handgreiflich mag es bei uns nicht zugehen, doch trifft das geflügelte Wort leider manchmal auch auf das Miteinander von Christen in einer Gemeinde zu. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Wir sind angesprochen. Wir sind herausgefordert. Denn Jesus sagt ja zu Anfang, euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Also euch, die ihr mir zuhört, die ihr mein Wort ernst nehmt, die ihr von mir lernen wollt, die ihr mir gehorsam sein möchtet, euch, die ihr euch auf mich beruft, die ihr euch Christen nennt und es sein wollt, euch, sage ich, liebet eure Feinde. Also, wie legen wir es aus? Und noch besser und wichtiger, wie leben wir es aus? Klar ist zunächst, Jesus gibt hier keine allgemeinen Anweisungen für alle Menschen, sondern eben ganz gezielt für seine Leute. Feindesliebe, so wie Jesus sie uns hier vorstellt, als höchste Zuspitzung der Nächstenliebe, diese Feindesliebe ist keine allgemeingültige Regel, sondern sie ist eben eine für die Jünger Jesu charakteristische Haltung. Und sie betrifft eben nicht nur unsere Haltung innerhalb unserer Gemeinschaft, sondern auch nach außen hin. Im Umgang mit unseren Mitmenschen jedweden Glaubens oder Unglaubens ist diese Haltung gefordert. Also auch im Beruf, auch im Straßenverkehr, auch im Sport, auch in der Politik, wo immer wir Menschen begegnen. Wie also können wir so lieben? Es geht um Beziehung. Da stehen sich der Bauer und der Schulmeister gegenüber. Und wie das so ist, wir Menschen verhalten uns miteinander nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und vielleicht darf es auch ein wenig mehr sein. Und manchmal, da halten wir dann sogar nach dem, wohlgemerkt biblischen, Boxermotto, geben ist seliger als nehmen. Auch wenn es vielleicht nicht mit Schlägen geschieht. Worte können manchmal sehr viel mehr wehtun als Schläge. Kleine Spitzen und Gemeinheiten, die verletzen und reißen innerlich tiefe Wunden. Und es geht letztlich dabei immer darum, dass ich im Verhältnis zu dem anderen möglichst gleichwertig oder eben doch noch, wenn es irgendwie geht, besser wegkomme. Doch genau diese eindimensionale Beziehung, dieses Gegenüber, durchbricht Jesus Christus mit seiner Aufforderung, die Feinde zu lieben. Jesus verlangt von uns nicht, dass wir es lieben, gehasst zu werden. Das wäre, ehrlich gesagt, krankhaft. Nein, er selbst als Geber dieses Gebot kommt als dritter Pol hinzu. Er fügt eben eine zweite Beziehungsebene hinzu. Als Christen bringen wir in die Beziehung zu unseren Mitmenschen immer auch die Beziehung zu Christus mit ein. Die Feindesliebe umfasst also nicht nur zwei Pole, den anderen und mich, sondern drei. Christus kommt als der dazu, der uns zuerst geliebt hat. Der uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde, Feinde Gottes waren. So hat es Paulus einmal sehr pointiert festgestellt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Also die Liebe Gottes zu uns Menschen, die wir in Jesus Christus entdecken und die wir erfahren können, die lebendige Beziehung zu diesem uns liebenden Herrn und Heiland Christus, sie ermöglichen uns aus diesem Teufelskreis der Vergeltung, dieses wie du mir, so ich dir, auszubrechen. Und natürlich auch sein Vorbild. Denn Christus verlangt ja nichts von uns, was er nicht selbst auch gelebt, vorgelebt hätte. Sogar am Kreuz noch hat er für die Menschen, die ihn da so quälten und ihn zum Tode brachten, gebeten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch mehr noch. Dieser Christus, der uns seine Liebe schon gezeigt hat, der sie uns immer wieder zu spüren gibt, er verspricht uns darüber hinaus noch Lohn dafür, wenn wir wie er handeln. Erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen. Es geht also nicht um etwas Nebensächliches. Etwas, das Christen dann vielleicht, wenn sie noch irgendwie ein bisschen Kraft über haben, auch noch umsetzen oder tun könnten. Nein, es geht um unsere Grundhaltung. Und zugegeben, das ist eine gewaltige Herausforderung, auch trotz der Liebe, die wir zuvor und die wir immer wieder neu von ihm her erfahren. Trotz auch dieser Verheißung, die damit verbunden ist, wenn wir so handeln. Und so gibt uns Jesus Hinweise, wie wir das umsetzen können, wie wir das lernen können. Und ein erster Schritt ist es, nach der sogenannten goldenen Regel zu leben. Behandelt die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Und das klingt nur im ersten Moment so wie du mir, so ich dir. Denn hier wird aus einem, der reagiert, jemand, der agiert, der proaktiv wird, so sagt man das dann heute manchmal neudeutsch. Nicht mehr das, was der andere mir tut oder tun könnte, ist für mich Maßstab, sondern das, was ich mir wünsche, dass er es mir täte. Eine Szene aus dem Alltag, die vielleicht der eine oder die andere von euch kennt. Da hält in einer engen Nebenstraße gegen Fahrbahn zugeparkt ein Auto vor mir, ohne zu blinken. Ich sehe es schon von Weitem da stehen, also Fahrbahn blockiert. Da geht es jetzt erstmal nicht weiter. Und als ich dann fast direkt hinter dem anderen Auto bin, dann einmal kräftig auf die Hupe. Und fast gleichzeitig legt der Fahrer vor mir den Rückwärtsgang ein und setzt rückwärts in eine Einfahrt. Und dann schaut er mich an und gestikuliert böse und lässt den Wagen halb wieder auf die Straße rollen. Und als ich an ihm vorbeifahren will, kurbelt er das Fenster herunter und ich auch. Und wir blaffen uns an. Und einen Tag später sitze ich und lese diesen Bibeltext und denke, wenn ich mich diesem Fahrer gegenüber verhalten hätte, wie ich es gerne in seiner Situation gehabt hätte. Und dazu hätte ich mich ja jetzt in seine Situation versetzen müssen. Dann hätte ich wohl nicht direkt so wütend hupen und schon gar nicht so aggressiv dann anschließend noch reagieren können. In Konflikten ist es immer wieder gut zu fragen, wie sieht der andere das jetzt eigentlich? Also sich sozusagen in die Situation des anderen zu versetzen suchen, die Seite zu wechseln, mit seinen Augen zu schauen versuchen. Und eben zu fragen, was möchte ich, dass der andere täte, wenn ich an seiner Stelle wäre? So erfordert es die goldene Regel dann eben nicht sofort zu reagieren, nicht seiner Wut sofort Raum zu geben, sondern die Aggression zuerst einmal zurückzuhalten und eben Luft zu holen. Manchmal muss man dann vielleicht wirklich sehr tief Luft holen, aber dann das Gehirn einschalten und überlegen, Moment mal, wie ginge es mir jetzt, wenn ich in seiner Situation wäre? Was würde ich dann gerne wollen? Was wäre hilfreich? Doch was tun, wenn ein anderer uns verletzt, bedroht, beschimpft, uns Böses zufügt, auch wenn wir ihm dafür keinen Grund geboten haben? Wenn wir die Wut zurückhalten, wenn wir sie nicht herauslassen, dann staut sie sich ja zunächst einmal in uns an. Und auf Dauer, wenn ich das immer wieder so halte, das so sozusagen den Pfropfen da immer wieder draufstopfe, dann gärt das da drin. Und dann wächst der Groll und wird irgendwann zum Hass diesem Menschen gegenüber oder vielleicht schlimmer noch zu einer allgemeinen Bitterkeit. Um seine Feinde lieben zu können, ist es unabdingbar, ihnen zu vergeben. Ich gebe das, was sie mir antun, an eben diesen dritten Pol ab, an Christus. Ich bitte ihn um Kraft, dass er meine Sache zu seiner Sache macht. Die Psalmbeter des Alten Testaments, wir erkunden das ja gerade in den letzten Wochen bei der Psalmbetrachtung, Bibelgespräch und Bibelstunde. Die Psalmbeter haben manche harte Worte gegen die Feinde gefunden, ihnen sprichwörtlich die Pest auf den Hals gehetzt, gewünscht. Oder besser gesagt, sie von Gott erbeten. Sie haben Gott damit die Sache in die Hände gelegt. Nun aber, ja, Christus lehrt uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und an dieser Stelle korrigiert Christus die Psalmbeter. Christus hat uns vorgelebt, den Feinden Gutes zu wünschen und wenn möglich sogar zu tun, sie im Namen Christi zu segnen, auch wenn sie uns fluchen, und uns so auf den Weg zu machen, ihnen zu vergeben. Und das ganz unabhängig davon, ob sie uns um Vergebung bitten oder gebeten haben. Ihnen vergeben eben auch deshalb, weil es der eigenen Seelenhygiene dient, um eben nicht von Groll und Bitterkeit zerfressen zu werden. Nur wer dem Kontrahenten vergeben kann, kann ihm auch mit Liebe begegnen. Nur der kann diesen Teufelskreis der Vergeltung durchbrechen, ohne dabei der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Denn die Feindesliebe Christi ist keinesfalls Duckmäusertum, so von wegen, ach, wir müssen immer den tiefsten, untersten Weg gehen. Vielmehr fordert uns Jesus heraus, uns Kontrahenten, Gegner, Streithammeln, all solche Leute kennen wir sicher, mit kreativer Energie zu begegnen, sie mit Aktionen zu überraschen, die sie aus dem Tritt der Aggression bringen. Was macht das mit einem, der zuschlägt, wenn ich ihm auch noch die andere Wange hinhalte und das nicht aggressiv, provozierend, sondern ruhig, mit freundlichen Worten? Und was denkt ein Einbrecher, dem der Wohnungsbesitzer noch beim Tragen hilft und dann auch aus der Brieftasche Geld zieht und obendrauf legt? Es sind bewusst sehr krasse Beispiele, die Jesus hier bringt, um die Richtung deutlich zu machen und dass es um ein höchst aktives Verhalten geht. Also Feindesliebe meint eben nicht immer nur stillzuhalten, sondern sehr aktiv zu sein und zu werden. Ein Verhalten aber, das den anderen nun nicht demütigt, nicht herabwürdigt, ihn nicht schlecht macht, sondern ihn ernst nimmt. Ein Verhalten, in dem Respekt für den anderen aufleuchtet. Ein Verhalten, das sein Verständnis zu gewinnen sucht. Ein Verhalten, das eben so den anderen überrascht, weil es eben nicht der Normalität entspricht. Und das ihm damit eine ganz neue Möglichkeit für sein Handeln, für sein Verhalten eröffnet. Und das ihm eine neue Sicht auf mich und auf unsere Beziehung und so auch auf sich selbst ermöglicht. Und das ihm ermöglicht, aus dieser Feindschaft nun herauszutreten. Und er kann so in meiner Haltung ein Gegenüber entdecken, wo er einen Gegner erwartet hat. Es ist ein erster und unverzichtbarer Schritt, die Feinde lieben zu wollen. Sich das vorzunehmen und dafür dann Gottes Kraft, Weisheit und Liebe zu erbitten. Wenn wir so mit diesem Willen Menschen begegnen, die gegen uns sind, die gegen uns agieren, die gegen uns reden, was auch immer, dann sind sie schon nicht mehr unsere Feinde. Dann passiert nämlich in uns selbst schon mal etwas. Und wir geben der vergifteten Beziehung eine neue Chance. Und wir eröffnen damit dem anderen auch eine neue Möglichkeit. Weil wir ebenso zugleich ja auch an Christus hängen. Er Teil unserer Beziehung zu dem anderen ist. Wir bringen ihn ja mit hinein in diese Beziehung, in dieses Gegenüber. Und dann will ich eben nicht nur den Lohn Christi für mich, sondern ich halte dem anderen auch eine Zukunft für ihn offen. Und ich möchte dem anderen durch mein Verhalten, durch meine Haltung eine Beziehung zu Christus eröffnen. Und ich trete aus diesem geschlossenen Kreis der Vergeltung heraus und ermögliche eine sich ändernde, eine irgendwie nun sich heilende Beziehung des anderen zu mir und eben auch zu Jesus. Keine Frage, das ist eine gewaltige Herausforderung. Und da sperrt sich vielleicht sehr viel in uns. Nicht, wenn man da so allgemein darüber fabuliert, aber in dem Moment, wo wir an konkrete Menschen denken, da hakt's. Es ist allein die Liebe Christi, die Kraft des Geistes Gottes, die uns hier helfen kann. Aber wie gesagt, wir müssen es zuallererst auch wollen. Und es ist nicht unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es geht. Und es bewirkt etwas. Es kann sehr viel bewirken. Und das eben nicht nur in unseren persönlichen Beziehungen. Da fängt es natürlich an. Aber das geht dann auch in die gesellschaftlichen Bezüge hinein. Und dafür steht Martin Luther King, dessen Tod wir in diesem Jahr erinnern. 50. Jahrestag im April. Martin Luther King, für den war dieses Wort Jesu Schlüssel zu seinem Einsatz für die Rechte der Farbigen in den USA. Und mit herausfordernden Sätzen von ihm, die die Sätze Jesu aufgreifen, möchte ich schließen. Unseren Gegnern sagen wir, unsere Leidenskraft ist ebenso groß wie eure Macht, uns Leiden zuzufügen. Eurer physischen Gewalt werden wir mit seelischer Kraft begegnen. Tut mit uns, was ihr wollt. Wir werden euch trotzdem lieben. Wir können euren ungerechten Gesetzen nicht mit gutem Gewissen gehorchen, denn wir sind nicht nur verpflichtet, zum Guten zu wirken, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Bösen zu verweigern. Werft uns ins Gefängnis. Wir werden euch trotzdem lieben. Werft Bomben in unsere Häuser, bedroht unsere Kinder, wir werden euch trotzdem lieben. Schickt eure Mietlinge um Mitternacht in unsere Wohnungen, dass sie uns schlagen und halbtot liegen lassen. Wir werden euch trotzdem lieben. Und seid sicher, dass wir euch mit unserer Leidensfähigkeit überwinden werden. Eines Tages werden wir die Freiheit gewinnen. Aber sie wird nicht nur für uns selbst errungen werden. Wir werden so lange an euer Herz und eure Seele appellieren, bis wir auch euch gewonnen haben. Und dann wird unser Sieg ein doppelter Sieg sein. Amen.